Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WBS-Podcast. Monatlich wird er ausgestrahlt. Mein Name ist Christian Solmecke. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke.
Und mein Name ist Oskar Köppen. Ich bin Wissenschaftsjournalist aus Dortmund und sage ebenfalls herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Der Podcast, der sich mit jeder Folge das Ziel setzt, mindestens eine Uni-Veranstaltung zu integrieren. Ich habe das Gefühl, wir haben immer viel Programm, auch heute wieder. Es geht um
Schuld und Strafe, also wirklich ein Brocken, den wir uns da rausgepickt haben. Wir gehen tief in die Fragestellung der Schuldtheorien. Warum gibt's Schuld? Du hast einige interessante Leute interviewt zu dem Thema.
Oh ja, in dieser Folge und auch in der kommenden habe ich mit einigen Menschen gesprochen, die da viel drüber sagen können. Und wo du es schon angesprochen hast, vielleicht starten wir auch, indem wir nicht selbst ins kalte Wasser springen, sondern einmal jemanden hören, der ein bisschen was dazu zu sagen hat. Ich moderiere ihn kurz an. Es geht um Professor Dr. Oliver Hallig. Er ist ein Philosophieprofessor an der Universität Duisburg-Essen und hat mir ein wenig über sein Themengebiet erzählt, denn er beschäftigt sich mit ethischen Aspekten von Strafen und Verzeihen und erzählt uns jetzt erstmal, wie sich Strafen denn überhaupt rechtfertigen lassen. Denn grundsätzlich gefragt, warum darf man überhaupt Menschen bestrafen? Das ist ja erstmal ein Konzept, das, wenn man von außen drauf guckt, ein bisschen sonderbar anmutet, finde ich zumindest.
Also fürs Thema Schuld und Strafe sicherlich ein guter Einstieg.
Genau.
Schalten wir den O-Ton mal rein.
Es gibt grundsätzlich zwei Strategien, deutlich zu machen, wie Strafen gerechtfertigt sein könnten. Die eine ist rückwärts gerichtet, die sogenannte retributivistische Theorie, die Strafen auffasst als von einem Täter verdient aufgrund seines schuldhaften Handelns. Die zweite Strategie ist eine zukunftsgerichtete Strategie. Das ist die Strategie vor allen Dingen der Präventionstheorie. Hier ist die Idee, wir können diese Strafhandlung nur dadurch rechtfertigen, dass wir deutlich machen, sie ist ein Mittel, um insgesamt Leiden zu minimieren, nämlich das Leiden der potenziellen Opfer, das wir zu berücksichtigen haben, wenn wir versuchen, Normverstöße in der Zukunft zu verhindern.
Retributionstheoretiker sagen also, Gleiches mit Gleichem vergelten. Präventionstheoretiker wollen, unabhängig von irgendwelcher Schuld, bloß zukünftiges Leiden verhindern. Vereinigungstheorien, die das Beste aus den beiden Welten aufnehmen, dominieren heute. Und Präventionstheoretiker gestehen ein, auch nicht ohne Schuldbegriff auszukommen. Was aber ist überhaupt Schuldhaftigkeit?
Wir gehen, wenn wir einander als Personen begegnen, auch aufeinander zu mit der Unterstellung, dass wir verantwortliche Personen sind, denen das, was sie getan haben, zurechenbar ist. Und ebenso funktioniert auch das Strafrecht, das Deutsche, das ein Mischstrafrecht ist, aber auch an ganz zentraler Stelle den Schuldbegriff strapaziert, indem es sagt, Schuld ist die Grundlage für die Zumessung der Strafe. Das Strafrecht sagt also gar nicht positiv, was Schuld ist, sondern geht davon aus, dass wir Schuld unterstellen, wenn wir Normverstöße feststellen und dass wir dann nach Entschuldigungsgründen fragen können. Also das Strafrecht geht ein auf Fälle, in denen Zurechenbarkeit nicht gegeben ist, etwa weil jemand nicht die Fähigkeit hat, eine Norm einzusehen oder nach ihr zu handeln oder weil sein Handeln nicht voll absichtlich war, Einschränkungen der Absichtlichkeit vorlagen. Aber es geht davon aus, wir unterstellen schuldhaftes Handeln, wenn wir jemanden verantwortlich machen und haben aber Gründe, die negativen Reaktionen einzuschränken, wenn Entschuldigungsgründe vorliegen.
Also ist Schuld jetzt gleichbedeutend mit der Schwere eines Normverstoßes, von dem gerade die Rede war? Nicht ganz.
Wenn wir von der Schwere eines Normverstoßes sprechen, dann meinen wir Schuld, aber auch den de facto bewirkten Schaden. Und beide Dimensionen können ja durchaus auseinanderklaffen. Wenn jemand einen anderen im Affekt tötet, dann schädigt er offenbar ein ganz hohes Rechtsgut, aber vielleicht ist seine subjektive Schuld gar nicht so groß wie die des Steuerhinterziehers, der mit viel Planung und Intelligenz sein Vorhaben durchzieht. Wir würden trotzdem sagen, dass die Tötung dann im Allgemeinen schwerer zu bestrafen ist, weil der Schaden größer ist. Also auch da muss man ausbalancieren, die beiden Parameter Schuld und Schaden.
Gut, das mit der Schuld ist geklärt und die Schuld bestimmt jetzt das Strafmaß. Aber auch das ist, sagt Hallig, nicht so einfach.
Wir sprechen zwar davon, dass die Strafe der Schwere der Schuld entsprechen muss, aber bei genauerem Hinsehen ist das natürlich eine sehr unklare Redeweise. Was heißt denn das? Sie können vielleicht Strafe, zumindest Strafe einer bestimmten Art quantifizieren. Sie können jemanden 4 oder 3 Jahre ins Gefängnis schicken. Aber Schuld scheint nicht in dieser Weise quantifizierbar zu sein. Und es entsteht noch das zusätzliche Problem, dass Strafschwere auch nicht objektiv quantifizierbar ist, sondern durchaus abhängt von der Rezeptivität eines Adressaten. Für die eine Person ist Führerscheinentzug so schlimm wie für die andere Freiheitsentzug oder ähnliches.
Schwere Kost, mein Lieber.
Unbedingt. Gleich zu Anfang schon recht viel dabei, aber ja. Ich fand auch recht viel Interessantes.
Absolut.
Zunächst diese Differenzierung, dieser Unterschied, zwischen retributivistischer Herangehensweise und präventionstheoretischer. Die einen, die sagen, wir wollen Vergeltung, wir haben Schuld gesehen und wollen, dass die bestraft wird. Und die anderen, die sagen, wir wollen eigentlich einfach nur, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen.
Kommen wir gleich im Detail noch drauf zu sprechen, glaube ich. Was ich ganz interessant fand, das kam auch in seinem O-Ton zur Sprache, war, dass man, bevor man überhaupt jemanden für schuldig erklärt, haben wir ein Problem, weil wir erstmal gucken müssen, ist der Täter überhaupt frei in seiner Entscheidung. Mhm. Also kann er überhaupt sagen, ich will die und die Tat begehen, oder ist nicht alles vorbestimmt im Leben?
Die Grundsatzfrage.
Die Frage aller Fragen. Und da gibt es also die sogenannten Menschen, die dem Indeterminismus anhängen und die dem Determinismus anhängen. Determinismus, da geht es also darum, dass alles vorbestimmt ist und jedes Geschehen auf der Welt hat eine Ursache, sagen die Jungs. Und dann kann man natürlich keinen Vorwurf machen, wenn er plötzlich jemand anderen dann ins Auto fährt, dann hat er alles irgendwelche Kausalzusammenhänge, die vorher schon da waren.
Macht man sich natürlich ein bisschen einfach. Ne? Da kann ja jeder sagen, mein Gott, das waren jetzt irgendwelche chemischen Vorgänge in meinem Gehirn, die mich dazu verleitet haben, dir ins Gesicht zu schlagen, da konnte ich doch nichts für.
Und dann gibt es natürlich den Indeterminismus. Da geht es darum, dass jeder Mensch eigentlich erstmal vom Willen her frei ist. Das sieht auch unser Grundgesetz so vor. Man geht also davon der Willensfreiheit aus und dass wir schon sagen können, das wollen wir nicht, und dass manchmal unser freier Wille vielleicht eingeschränkt ist. Da kommen wir auch gleich zu. Dann muss man die Schuld wieder einschränken oder sagen, ihn trifft keine Schuld, weil er eben nicht mehr unter freiem Willen stand. Aber unser Grundgesetz sieht schon vor, dass wir generell einen freien Willen haben und dass nicht alles Naturzusammenhänge sind, wie zum Beispiel das Wetter, wo eine Wolke auf die andere trifft. Also das ist ja schon mal die ganze Grundlage für alles.
Ja, und es ist auch interessant, dass das Grundgesetz da so eine klare Entscheidung trifft. Ich kann mir vorstellen, bei solchen philosophischen Theorien heißt es dann am Ende ja immer, man kann es nicht beweisen, die einen sagen so, die anderen so, und dass dann das Grundgesetz dahergeht und sagt, wir entscheiden uns jetzt für eben genau diese eine Interpretation, finde ich bemerkenswert.
Ja.
Aber ich finde es nachvollziehbar, und jetzt kommt so ein bisschen der Wissenschaftsjournalist in mir durch, der ich ja eigentlich bin, wenn ich an meine Physikvorlesung denke. Ich glaube, Determinismus, dieser ganze Gedanke, zumindest in der physikalischen Welt, ist ja schon längst überholt, seit wir Quantenmechanik kennen. Da gibt es rationale Zufälle.
Jetzt geht's darum, ob du aufgepasst hast in der letzten Vorlesung.
Die Prüfung ist bestanden. Es gibt auf jeden Fall Zufälle, die nicht erklärt werden können, egal wie viele Informationen du hast, es gibt einfach Fakten, die du, egal wie genau du hinschaust, nicht vorhersehen kannst.
Ja, wir nicht vorhersehen, aber vielleicht sind sie trotzdem Ablauf einer gewissen Kausalkette, die, wenn wir ein noch größeres Gehirn hätten, dann doch vorhergesehen werden können.
Aber das ist ja das Ding, also du kannst ein großes Gehirn haben, so groß wie du möchtest, du hast einfach die Informationen nicht, und das ist naturgegeben, da gibt es dann sowas wie die Unschärferelation und so. Du kannst hingucken und du kannst das eine messen, aber dann verschwimmt das andere. Das ist... Ich glaube, in der Physik ganz lange schon gang und gäbe, dass man sagt, Determinismus kann nicht mehr stimmen. Aber die Juristen haben noch drüber nachgedacht. Aber das Grundgesetz geht ja.
Und dann strenge ich jetzt mal meinen freien Willen an und gehe auf die verschiedenen Formen an des Handelns, die überhaupt bestraft werden können.
Ja.
Man kann sich ja die Frage stellen, ob nur bestraft werden kann, wenn ein Täter eine Tat wirklich geplant hat. Und da muss man sagen, nein, nicht immer wird man bestraft, weil man eine Tat geplant hat. Zum Beispiel, wenn man mit einem Auto aus Versehen einen Fußgänger anfährt, dann hat man das natürlich nicht geplant. Aber trotzdem wird man bestraft, weil man fahrlässig gehandelt hat. Sprich, wir haben hier die beiden großen Formen des Handelns und der Schuld, die unterschieden werden. Einerseits die Vorsatzschuld, da möchte ich ein Handeln, und die Fahrlässigkeitsschuld.
Und bei dem Gemein ist ja dann, dass am Ende ein Schaden steht. Das war ja auch ein Thema, das der Professor Hallig gerade angesprochen hat, Zweigliedrigkeit, einmal die Schuld und einmal der Schaden. Und je nachdem, was wie schwer wiegt, muss dann die Bestrafung am Ende sein. Und bei der Fahrlässigkeit ist vielleicht die Schuld, ja, also durch die Planung nicht gegeben, aber zumindest durch die Fahrlässigkeit, weil eben ein Schaden entstanden
ist. Genau, es ist eine Schuld da, Fahrlässigkeit Schuld, ja, aber weil man sich eben im Vorfeld oder weil man sich nicht umsichtig verhalten hat, zum Beispiel, weil man zu schnell mit dem Auto gefahren ist, weil man nicht der Pflicht nachgekommen ist, in jeder Situation sein Auto anhalten zu können, im Stadtverkehr zum Beispiel.
Mhm. Ja. Und wie weit geht die Fahrlässigkeit? Also beim zu schnell fahren im Auto ist klar, man hat einen Führerschein im Bestfall und weiß, dass man nicht zu schnell fahren darf, aber wenn man jetzt einen Schaden verursacht hat in einer Situation, wo man mit ganz vielen Infos hätte wissen können, dass es falsch läuft, aber wo man einfach die Infos nicht hatte, weil sie zu speziell waren. Wenn man auf irgendeinen Knopf gedrückt hat, jetzt ein banales Beispiel, der was Böses macht und man wusste aber nicht, dass er was Böses macht, weil man nicht darauf vorbereitet war. Wie weit geht diese Falle?
Ja, das Schlimme ist, dass man da natürlich in der Einzelsituation unter anderem auch durch Gutachter ermittelt, was musstest du in deiner konkreten Situation, in deinem Job eigentlich wissen? Mhm. Gehörte es zum Beispiel zur Ausbildung eines Piloten dazu, dass er alle Knöpfe in einem Flugzeug kennt und dass er die vorher überprüft und wenn da plötzlich ein neuer Knopf plötzlich hinzugekommen ist, dass er dann mal nachfragt und nicht startet, bevor er nicht geklärt hat, was sind das alles für Knöpfe. Aber das ist schon das fahrlässige Handeln. Ich wollte mal auf die verschiedenen Vorsatzformen zu sprechen kommen.
Das lässt sich noch weiter unterteilen.
Da gibt es sozusagen die Juristen haben sozusagen drei Vorsatzformen. Das ist also das Schlimmste, was dir im Studium passieren kann, wenn du die alle noch auseinanderhalten musst, ja, weil es wirklich teilweise fließend ist und ich will es anhand von Beispielen machen. Also erstmal die Vorsatzform, die jeder kennt, Absicht. Ja. A, mag den B nicht und schießt auf ihn, um ihn zu töten. Ganz klar, ich mag dich nicht, hol die Knarre, knall dich ab. Das ist Absicht.
Das meine ich auch. Auch als Fachfremder würde ich sagen, das war Absicht.
Dann gibt es den bedingten Vorsatz. Da geht es dann darum, irgendjemand will zum Beispiel, weil er eine doofe Idee hat, mit Steinen auf eine Straßenbahn werfen, weil er das irgendwie lustig findet. Plötzlich durchschlägt so ein Stein die Straßenbahnscheibe, trifft einen Fahrer am Kopf, der fängt erheblich an zu bluten, war natürlich eine Körperverletzung. Jetzt kann der noch so sehr sagen, das wollte ich nicht. Trotzdem wäre das nicht im Bereich der Fahrlässigkeit einzustufen, sondern man sagt, er hat, je nach Dicke der Steine natürlich, billigend in Kauf genommen, dass da auch Fahrgäste verletzt werden.
Und dann sagt man, so offensichtlich ist, dass da was Schlimmes passiert, dann ist es keine Fahrlässigkeit.
Genau. Aber natürlich muss man sagen, zwischen dem bedingten Vorsatz und dem fahrlässigen Handeln, da sind die Grenzen einfach fließend.
Ja, das klingt danach, ja.
Und das ist aber wichtig zu unterscheiden, weil es gibt Taten, da ist nur der Vorsatz strafbar und meinetwegen keine Fahrlässigkeit. Es gibt zum Beispiel keine fahrlässige Sachbeschädigung. Hat man gesagt, okay, das muss über das Zivilrecht gelöst werden. Okay. Schau mal, habe ich mir nicht auch ein Beispiel rausgesucht? Doch hier, du parkst aus, eine tägliche Situation, die jeder von uns immer erlebt. Du passt nicht auf. Und du stößt mit deiner Stoßstange in die rechte Seite eines Mercedes. Nehmen wir mal einen richtig teuren Wagen.
Jawohl.
So, und der hat jetzt eine Beule. Damit ist das erst einmal eine Sachbeschädigung. Ganz klarer Fall. Jetzt sind wir aber bei der Schuldfrage und überlegen, hast du Vorsatz gehabt? Nö. Also du hast ja erstmal warst ja sehr vorsichtig, verhältnismäßig vorsichtig. Jedenfalls wolltest du nichts kaputt machen, schon in deinem eigenen Interesse nicht, ja. Und du hast auch nicht billig in Kauf genommen, dass da irgendwas kaputt geht. Du wolltest nur dein Auto bewegen. Aber du hast vielleicht ein bisschen viel Gas gegeben. Das wiederum ist Fahrlässigkeit. Und fahrlässige Sachbeschädigung ist nicht im Gesetz mit Strafe bedroht. Das muss dann über das Zivilrecht gelöst werden. Du kommst also dafür nicht ins Gefängnis, aber du musst den Schaden ersetzen.
Da komme ich nicht drum rum, aber fürs Mercedes-Anfahren kann ich nicht in den Knast wandern. Das ist schon mal eine beruhigende.
Immer etwas, du hast allerdings gegen § 1 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung verstoßen. Danach hat sich jeder Verkehrsteilnehmer so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt wird. Eine Ordnungswidrigkeit ist auch noch. Also selbst dafür kriegen sie dich gegebenenfalls dran. Was ich auch noch einen spannenden Fall fand, jemand hat ein paar Bier zu viel getrunken, nimmt eine Aktentasche, die nicht ihm gehört, aus der Kneipe mit nach Hause. Und hat damit ja eigentlich alles realisiert, was man für einen Diebstahl braucht. Fremde, bewegliche Sache mitgenommen.
An sich genommen und weg damit, ja.
Genau, ja. Aber er hatte bezogen auf die Fremdheit der Sache tatsächlich kein Verschulden, ja. Und auch er hatte sozusagen nicht das Gefühl, dass sie fremd ist. Und dann kann er auch dafür nicht mehr bestraft werden. Nur wenn ich eine fremde Sache wegnehmen wollte, da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang hatten, den Willen hatte, ja, etwas Fremdes wegzunehmen, dann kann ich dafür auch bestraft werden. Den Willen hat aber derjenige, der einfach nur fahrlässig eine Aktentasche mitgenommen hat, nicht, und fahrlässigen Diebstahl gibt's nicht.
Okay, und was trifft den dann überhaupt, irgendeine Strafe? Oder?
Nö, der muss einfach nur die Aktentasche zurückgeben.
Das wäre mehr als Kollaps.
Und wenn er sie kaputt gemacht hat, muss er da möglicherweise auch noch etwas ersetzen.
Ja, wir sind schon voll mittendrin in der Frage, wo treffen wir auf Schuld und wo nicht. Und da kommen wir auch nicht umhin, drüber zu sprechen, wo wäre eventuell Schuld anzusiedeln, dann aber doch nicht, weil irgendeine Art von Schuldunfähigkeit vorliegt. Das gibt es, soweit bin ich, aber was genau ist Schuldunfähigkeit?
Also ich kann dazu schon mal grob was sagen, wir haben auch noch einen O-Ton dazu.
Genau.
Also es ist so, dass die Schuldunfähigkeit insbesondere natürlich bekannt ist bei Kindern. Wer nicht mindestens 14 Jahre alt ist, kann überhaupt nicht strafrechtlich belangt werden. Da wird gerade seitens der CSU und der CDU diskutiert, ob man das runtersetzt.
Auf was?
Auf Einsichtsfähigkeit, ob man checken kann, ob man unterscheiden kann zwischen Unrecht und Recht. Man kann also sagen, kann ja auch sein, dass ein Elfjähriger das schon checken kann.
Also Teile der CDU und CSU wollen die Schuldunfähigkeit für Minderjährige abschaffen.
Richtig.
Und ersetzen durch diese Einsichts.
Nicht bei allen Taten, aber bei schweren Straftaten, wenn ein Kind jemanden ermordet, ein Elfjähriger, sagen, die muss auch schon das Strafrecht durchgreifen. Ich persönlich finde das nicht gut, habe ich auch mein eigenes YouTube-Video zugedreht.
Das finde ich jetzt ad hoc auch sehr wahnsinnig, aber vielleicht haben die da ihre Begründung für.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, welche das sein sollen. Das geht dann, also ist nach unten hin offen die Altersskala, ab dem das gilt? Also wenn jetzt zum Beispiel man nachweisen kann, ein Fünfjähriger hat das auch schon verstanden, was passiert.
Dann sagen die, ja gut, das war ein besonders cleverer Fünfjähriger, der muss dran. Du wirst dich wundern, wie viel Zustimmung diese Vorschläge in der Bevölkerung bekommen.
Ich kann es mir vorstellen. Wir können ja schon mal anteasern. Einer der nächsten Episoden wird das Thema Gefängnis behandeln.
Naja. Ich
war dann ja auch schon direkt darin und habe gesprochen mit Leuten, die mir bestätigt haben, in der Bevölkerung kommen solche Aussagen wie bloß alle lange wegsperren und auch schon jung anfangen, die kommen dann natürlich super an bei einer gewissen Klientel.
Genau, absolut. Und da ist es natürlich genauso, Kinder wegsperren, die straffällig geworden sind, Quatsch. Kinder müssen auf den rechten Weg geführt werden, denn die werden nicht zu besseren Menschen im Gefängnis. Das heißt, der Erziehungsgedanke, so sehen wir es ja bislang einfach, muss bis 14 Jahre immer im Vordergrund stehen oder bis einschließlich vollendeten 13. Lebensjahr. So. Also da hat man sozusagen einen Teil der Schuldunfähigkeit, dann haben wir Jugendliche zwischen 14 und 18, die sind bedingt Schuldunfähigkeit, da wird auch auf die erforderliche Reife abgestellt. Ansonsten gilt das Jugendgerichtsgesetz, also da gelten dann nicht so harte Normen für die. Und bei Heranwachsenden 18 bis 21 sind grundsätzlich schuldunfähig. Da wird also gesagt, grundsätzlich sind die schuldunfähig, schuldfähig natürlich. Es sei denn, sie haben noch nicht die erforderliche sittliche geistige Reife. Das heißt, hat man da einen 21-Jährigen, der besonders schlicht ist, da kann man sagen, okay, der wird nicht so hart bestraft nach Erwachsenenstrafrecht.
Wird das dann im Zweifel durch irgendwelche Gutachter festgestellt? Weil ansonsten könnte es ja auch eine Strategie sein, sich einfach ein bisschen dumm zu stellen oder ein bisschen zurückgesetzt zu stellen vorm Gericht und zu sagen, ach, ich bin doch noch gar nicht reif dafür.
Ja, also so einfach ist das natürlich nicht. Natürlich gibt es Gutachter dafür, die im Zweifel auch den Intelligenzquotienten messen. Also für ganz besonders dumme Menschen, Schwachsinnige, gibt es auch wieder die Regelung, dass die schuldunfähig sind. Ja, muss aber sehr dumm sein.
Wo ist die Grenze?
Weiß ich nicht. Ob der IQ 60 oder sowas. Okay, irgendwas ganz, ganz knapp 61.
Gerade
was immer wieder, klar, Bewusstseinsstörung, seelische Störung, das hatte ich auch schon, was immer wieder zu viel Diskussionen führt, ist der Alkohol, der dich schuldunfähig machen kann. Ab 3,0 Promille bist du komplett schuldunfähig, ungefähr, ja. Und zwischen 2 Promille und 3 Promille bist du vermindert schuldfähig. Da sagen ja viele, es ist ja Bescheid, man muss sich ja nur ordentlich betrinken und dann ist man schuldunfähig.
Eben, wenn ich jetzt den Plan habe, Mensch, den einen da, den möchte ich ermorden, dann gebe ich mir erstmal ein paar hinter die Binde und wenn ich den Pegel erreicht habe, dann gehe ich los.
Gute Idee, ist also sozusagen, da wird die Schuld dann nachher vorverlagert. Wie das klappt, sagen wir gleich. Aber du hattest noch
ganz genau, ich mache hier einmal einen nach unten. Da wären wir in dem Bereich. Ich habe mit dem Herrn Professor Hallig nochmal darüber geredet, welche Einschränkungen des Schuldprinzips es noch so gibt, beziehungsweise welche mir eingefallen sind. Und Da hören wir nochmal
kurz rein.
Es sind Konzepte, die mit einer Einschränkung des Schuldprinzips tatsächlich verbunden sind. Als Folge dessen, dass das Schuldprinzip ausbalanciert wird mit anderen, teils sehr pragmatischen Erwägungen. Das Schuldprinzip ist eben abzuwägen gegen pragmatische Gründe im Fall von Verjährung, etwa dass ein Sachverhalt sich irgendwann einmal schwer feststellen lässt, dass vielleicht auch nach einer gewissen Zeit das gesellschaftliche Bedürfnis nach Strafe nachlässt, sodass eine Strafverfolgung nicht mehr sinnvoll erscheint auf der Grundlage von Konzeptionen, die sagen, wir sollen mit Strafe auch lax formuliert das Volksempfinden berücksichtigen, das eine Bestrafung fordert. Oder beim Verbot der Doppelbestrafung gibt es eben auch das entgegenstehende Gebot der Rechtssicherheit. Das heißt, dass ich mich darauf verlassen kann, dass wenn eine Tat einmal abgeurteilt ist, dieses Urteil auch endgültig ist und nicht korrigiert wird in einem zweiten Urteil.
Ja, das sind also tatsächlich nochmal Korrektive, die es da gibt.
Also zwei Spezialfälle, einmal die Verjährung und dann dieses Doppelbestrafungsverbot, von dem man ja vielleicht auch schon mal gehört hat.
Ja, genau. Gab es auch mal Überlegungen, das einzuschränken? Also interessanterweise, da ist, sind die überall gerade dran, weil in der Bevölkerung es einfach verdammt gut ankommt, wenn man das Strafrecht schärfer macht. Ja.
Klar, das befeuert irgendeine Art Gerechtigkeitssinn, der eventuell mangels Informationen manchmal auch in die falsche Richtung weist. Genau. Aber trotzdem hat Professor Hallig gerade ja auch gesagt, dass ein Grund zu bestrafen auch sein kann, auf des Volkes Stimme sozusagen zu hören und den Willen des Volkes umzusetzen. Also ganz vom Tisch wischen kann man diese Bedürfnisse wohl nicht. Es ist auch irgendwo Sinn von Strafen, dem nachzukommen.
Absolut. Man muss ja auch eins sagen, wer verhängt denn die Strafe? Letztlich sind wir in der Demokratie. Wir wählen unsere Parlamentarier, die machen unsere Gesetze. Das Volk kann schon auch selber sagen, was sie für Gesetze wollen. Es gibt nur manche im Volk, die dann besonders laut werden. Und das ist dann gar nicht immer zwingend die Masse, wenn es darum geht, Schwanz ab für Sexualstraftäter oder so. Ja, da würdest du sicherlich Leute für bekommen. Und das würde auch groß so diskutiert werden. Aber wenn man dann die Masse befragen würde, die sind dann vernünftig und sagen, nee, Gefängnis reicht. Ne?
Wollen wir hoffen, dass die Masse so lange noch vernünftig bleibt. Man hat diese Debatten ja im Kopf. Manche fangen ja zum Beispiel bei Pädophilen auch mit ähnlichen Auswüchsen und Gedanken an, unabhängig davon, ob die betreffende Person jetzt überhaupt straffällig geworden ist oder nicht. Einfach nur der Neigung wegen präventiv einfach schon.
Absolut.
Da kann man wirklich auf fruchtbaren Boden fallen mit solchen Sachen. Und ich bin froh, dass die Entscheidung dann letztlich doch noch Leute treffen, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt haben und ein paar mehr Informationen haben, als die, die da so laut rumschreien.
Wir hatten gerade das Thema angeschnitten, dass man sich betrinkt.
Ja,
das ist Alkohol. Komm zum Alkohol zurück. Nein, weil es auch so etwas ist, was ich als Anwalt ständig erlebe, dass die Leute sagen, wer besoffen ist, soll auch voll verurteilt werden. Ja, und wir hatten sozusagen vor dem Einspieler gesagt, ja, es gibt gewisse Situationen, in denen man schuldunfähig ist, insbesondere so ab 3,0 Promille, da musst du aber schon ordentlich gebechert haben. Aber du hast das gute Beispiel gebracht, was ist denn, wenn man vorher den Vorsatz fasst, ich werde da gleich jemanden erschießen und sich dann betrinkt, um nachher als schuldunfähig zu gelten.
Klingt doch todsicher.
Gab es also tatsächlich in der Vergangenheit. Und dafür haben die, also erstmal gibt es dafür eine eigene Straftat. Da ist sozusagen so, wenn sich der Täter durch Alkohol in einen Rausch versetzt und eine Tat begeht, die deswegen nicht bestraft werden kann, kann er bis zu 5 Jahre bekommen. Sprich, das ist so ein Auffangtatbestand, Paragraph 323a Strafgesetzbuch. Da geht es darum, wer Taten begeht, die nicht bestraft werden kann, aber Alkohol getrunken hat, kann bis zu 5 Jahre bekommen. Könnte man ja sagen, ja, macht ja nichts, aber dafür habe ich die Alte umgebracht, die ich hier...
Ja, mein Gott, die 5 Jahre sitze ich ab, besser als lebenslänglich.
Besser als lebenslänglich, ganz genau. Und da man gesagt hat, selbst das ist noch zu wenig für jemanden, der sich vorsätzlich betrinkt, entwickeln wir ein Konstrukt, das nennt sich Actio Libra in Causa. Es steht so nicht im Gesetz, ist auch rechtlich umstritten, wird aber von den Gerichten angewandt.
Also, Actio Libra in Causa, mein Latinum klingelt im Hinterkopf.
Ja, also...
Die Aktion in...
Libra ist, glaube ich, frei, genau, im Falle. Also da geht es ja so, was man...
Im freien Fall.
Keine Ahnung, also faktisch ist, man will sich sozusagen schuldunfähig betrinken. So kann man es grob sagen. Ja. Und jetzt geht es darum, dass man sagt, es gibt zwei unterschiedliche Lösungen. Der Bundesgerichtshof sagt, naja, schon in dem Moment, wo man beginnt sich zu betrinken, also ich sage mal, irgendjemand will seine Ehefrau töten, traut sie aber nicht, will sich Mut antrinken. Und da sagt der Bundesgerichtshof, wir verlagern den Anfang der Tat einfach vor auf den Moment des Betrinkens. In dem Moment, wo ich die Alkoholflasche ansetze, beginnt schon die Tat. Es ist schon Teil der Tat.
Okay, Definitionsfrage.
Ja, genau. Deswegen ist das rechtlich, das kannst du schon glauben, rechtlich umstritten, weil da hat er ja noch gar keinen umgebracht. Ja? So, er hatte nur da schon den festen Entschluss, jemanden umzubringen. Betrinkt sich und deswegen sagt man, okay, der hat die Tat quasi schon begangen, als er noch nicht betrunken war.
Ja, aber ich sehe, warum das diskutiert wird oder warum das schwierig ist, weil erstmal der alleinige Vorsatz ja in allen anderen Belangen noch nicht strafbar ist. Nur jetzt in dem Fall ist es vorgelagert. Gab es da nochmal eine weiterführende Begründung, warum man das jetzt macht?
Ja, es ist sozusagen so, der BGH sagt, die strafbare Handlung wird vorverlagert, weil sie das Sich-Betrinken einen Kausalverlauf in Gang setzt, der am Ende zum tatbestandlichen Erfolg führt. Ja, da habe ich mal ein bisschen was mitgebracht. Da gibt es also jemanden, der jemand aus dem Weg räumen will. Genau, er trinkt sich in seiner Stammkneipe den Mut an, 3,8 Promille. Und dann ersticht er den auch. Solche Fälle gab es. Und der Bundesgerichtshof tut quasi so, als wenn der Kausalverlauf von da an nicht mehr gestoppt werden kann, mehr oder weniger. Ne? So, ab da an sind es nur noch Abläufe, die bis zur Tat führen.
Dann kamen die Steine ins Rollen.
Ehrlicherweise erinnere ich mich auch noch im Studium, dass ich das kaum glauben konnte, weil ich so dachte, na Leute, das ist aber ganz schön hergeholt oder weit hergeholt. Geht aber nicht anders, weil ansonsten haben wir da so eine Strafbarkeitslücke. Dann könnte sich jeder betrinken, jemanden umbringen und dann wäre er mehr oder weniger schuldunfähig, könnte noch die maximal 5 Jahre ins Gefängnis kommen.
Ja, es klingt nach einer Notlösung, die einfach jetzt das kleinere Übel ist.
Genau, interessant ist allerdings, dann gibt es sogenannte Tätigkeitsdelikte, da wird ein Verhalten des Täters voraussetzt, Führen eines Fahrzeugs ohne Führerschein, ja. Da kann man ja nicht sagen, okay, in dem Moment, wo er sich schon betrinkt, hat er sich schon in Bewegung gesetzt oder sowas. Und dann, naja, dann geht der BGH über Fahrlässigkeit. Dann klappt dann die Actio Libre ein Causa nicht. Fakt ist allerdings, und das hatte ich nochmal rausgesucht, dass im Jahre 2018 ungefähr 5 Millionen Ermittlungsverfahren abgeschlossen worden sind. Etwa die Hälfte davon ist eingestellt worden. Ja. Und 0,2% wurden aufgrund der Schuldunfähigkeit des Täters eingestellt. Das sind nur 9.800 Straftaten. Das heißt, Ja, 9.800 Straftaten. Das ist relativ selten, dass jemand schuldunfähig ist.
Weil die Hürden so hoch sind?
Genau, weil die Hürden so hoch sind. Also dass man sagt, der hatte so viel Alkohol, beziehungsweise selbst für den Alkohol haben wir dann diese Vorverlagerungsdelikte, dass Kinder Straftaten begehen, ist auch relativ selten, ja. Also insofern.
Es kommt nicht so viel unterm Strich bei rum,
genau,
was das angeht. Wir haben viel über Schuldunfähigkeit und schuldeinschränkende Szenarien geredet. Es gibt dann noch sowas wie Entschuldigungsgründe. Klingt ähnlich, ist aber doch nochmal ein anderes Gebiet.
Absolut. Hast du dazu schon O-Ton?
Ich glaube, nein.
Okay, dann hatte ich aber dazu ein bisschen was vorbereitet.
Sehr schön. Dann müssen wir uns jetzt nicht anschweigen für 3 Minuten.
Na, kannst du uns was absolut. Erzählen. Na, ich habe da mal was vorbereitet.
Ehrlich.
Also mal so ein Fall, wo man sagt, hier ist jemand entschuldigt. Der hat zwar eine Tat begangen, das stimmt doch alles, aber trotzdem müssen wir sagen, ihn trifft letztlich keine Schuld. Folgendes Beispiel. Die A wird nachts im Park von B bedroht. Sie möchte die Herausgabe von Wertsachen erzwingen. Wird bedroht mit einem Messer. Und da jetzt ausgerechnet diejenige, die da bedroht wird, eine gute Schützin ist, ergreift sie die Pistole in ihrer Tasche, hat panische Angst und macht nicht nur den Angreifer unschädlich, indem sie ins Bein schießt, sondern schießt direkt in den Kopf. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht mehr im Rahmen der Notwehr gedeckt,
gedeckt wäre es gewesen, wenn sie ihn nur ins Bein geschossen hätte.
Genau, dann wäre es Notwehr, dann wäre alles unproblematisch in Anführungsstrichen gewesen. Mhm. So, Notwehr, weil er damit schon alleine unschädlich gemacht werden könnte, das wäre also gut gewesen. Jetzt sofort dieser Kopfschuss, da muss man sagen, das ist eine entschuldigende Überschreitung der Notwehr. So wird das dann wieder gelöst. Man sagt, man ist hier in Panik. Und da macht man etwas, was man eigentlich gar nicht gedurft hätte, aber jeder andere hätte es auch gemacht, ja, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Da greifen dann Entschuldigungsgründe.
Und das entschuldigt einen dann so weit, wie wenn es Notwehr gewesen wäre, oder?
Ja, man kommt sozusagen dann nicht in die in die strafrechtliche Haftung rein und ist dann letztlich auch wieder raus aus der Nummer.
Also es ist am Ende in dem Fall egal gewesen, ob es jetzt Notwehr gewesen wäre oder die Entschuldigung.
Richtig, nur hier musste natürlich noch eine besondere Prüfung her, die Panik muss noch hinzukommen, die besondere Angst muss hinzukommen, ja. Ansonsten, es greift dich jemand an, dann darfst du dich verteidigen, das ist Notwehr, und darfst dir nicht einfach in den Kopf schießen, da bist du auch nicht entschuldigt. Sieht man allerdings, dass du in besonderer Panik warst, jetzt können natürlich die Zuhörer sagen, gut, wie beweist man denn jetzt besondere Panik und sowas, alles klaro. Das sind dann Beweisfragen, wir reden hier eher um die theoretischen Konstrukte, die darum geschaffen worden sind.
Beweisen dürfen das dann andere zum Glück.
Beweisen dürfen das andere.
Okay, ja gut, aber dann kann ich es nachvollziehen, wenn es diesen Extremfall gibt, der sich zusammenstaut. Wird ja wahrscheinlich auch wieder bei den Schuldunfähigkeiten nicht allzu häufig vorkommen, aber...
Wahrscheinlich hat noch nie einer in 31 Minuten die Schuld abgehandelt.
Das sowieso nicht.
Darüber können ganze Bibliotheken gefüllt werden.
Da gehe ich von aus, 31 Minuten, du sagst es, wir haben ungefähr Halbzeit und Halbzeit bedeutet bei uns eigentlich immer Rätselzeit. Hast du Lust?
Ja, natürlich, immer gerne.
Ich habe ein paar mitgebracht. Ich suche uns ein kurzes raus. Es ist zumindest kurz im Vorlesen und kurz in der Auflösung. Der Weg, der dazwischen liegt, wie lang der
wird. Ich guck weg, ich guck nicht hin.
Ich muss... Ich kann es mir nicht leisten, dir dazu vertrauen.
Ja, ist gut, dann schieß mal los.
Wie lange es wird, wirst du entscheiden. Folgendes. Welche bescheuerte Ausrede musste sich der US-Fernsehanwalt Frank, er ist US-Fernsehrichter, habe ich mich verschrieben, musste sich der US-Fernsehrichter Frank Caprio von einem zu Schnellfahrer anhören?
Spielt es eine Rolle, dass der Fernsehrichter war?
Spielt keine Rolle, wollte ich nur erwähnt haben.
Okay.
Weil ich es schön fand. Das ist so ein bisschen deren Richter Alexander Hult, glaube ich.
Ah ja, okay.
Der US-Fernsehrichter Frank.
Der muss sich von zu Schnellfahrer, okay. Zu Schnellfahrer, so die bescheuerte Ausrede, er musste mal auf Toilette.
Schön, aber das war's nicht.
Gibt's immer wieder übrigens, ob das
tatsächlich, hast du auch schon erlebt.
Ja, also okay. Ich selbst habe es noch nicht überlebt, aber ich weiß... dass das vor Gericht als Verteidigung genommen wird. Mir drückte es im Darm. Deswegen habe ich auf Gaspedal gedrückt. Hat ein Gericht sogar mal durchgehen lassen. Weil man nicht zumuten konnte, dass man da alles voll macht. Aber andere Gerichte sagen, die meisten sagen ehrlicherweise, man muss dann rechtzeitiger planen.
Was war das Gericht, wo es durchging?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, in welcher Stadt du das jetzt darfst.
Wenn es so weit kommt, dann suche ich mir das raus und gehe dahin. Aber so einfach ist es, glaube ich.
Also, dann lass mich mal weiter überlegen. Also, da gibt es einen, der ist so schnell geworden, eine bescheuerte Ausrede. Bezog sich die Ausrede auf das, was schon passiert war oder das, was noch kommt?
Auf das, was passiert war. Er hat mit etwas, das schon passiert war, zu erklären versucht, warum er zu schnell befahren ist.
Mit etwas, das schon passiert war. Und ist er nur ganz kurz zu schnell gefahren oder sehr die ganze Zeit zu schnell gefahren?
Da habe ich jetzt keine Info drüber. Ich denke mal die ganze Zeit.
Ist er verfolgt worden?
Er ist nicht verfolgt worden.
Nein. Ist etwas passiert während der Fahrt?
Es ist etwas passiert. Es ging die ganze Fahrt über. Es war jetzt nicht der einmalige Fall, sondern es zog sich über die ganze Fahrt.
Okay,
es
zog sich über die Fahrt. Also, dachte der etwas oder war da wirklich etwas?
Er sagt, es war da wirklich etwas.
Und objektiv war da wirklich etwas?
Es war da wirklich etwas. Die Frage bleibt, ob es das entschuldigt, was passiert ist.
Mhm. Dachte er an so Weltuntergangsszenarien, vor denen er flüchten müsste?
Das ist eine schöne Idee, dachte er nicht, nee.
War das höhere Tempo denn der Flucht geschuldet? Wollte er vor irgendwas fliehen?
Nein, er wollte nicht fliehen, er war, soweit ich das weiß, ganz entspannt unterwegs.
Aber entspannt mit hoher Geschwindigkeit?
Entspannt mit sehr hoher Geschwindigkeit, mit übermäßig hoher Geschwindigkeit.
Wusste er, dass er so schnell fährt?
Er sagt nein.
Okay. War sein Tacho kaputt?
Ich glaube, nein. Und unter anderem deswegen macht es das, glaube ich, sehr bescheuert, weil er einfach aufs Tarot hätte gucken können. Aber
okay.
Das hat er offenbar nicht getan oder sagt es zumindest. Er sagt, er wusste nicht, dass er zu schnell fährt. Aus einem bestimmten Grund, den du jetzt noch in Erfahrung bringen musst.
Okay, er wusste nicht, dass er zu schnell fährt. Wieso, weiß ich nicht. War er auf der Autobahn unterwegs?
Weiß ich nicht, tut nichts zur Sache.
Er wusste nicht, dass er zu schnell fährt. Hat sich die Welt um ihn herum irgendwie schnell bewegt, sodass er selbst das Gefühl der Relativitätstheorie irgendwie, dass er selbst das Gefühl hätte, er sei langsamer.
Beunruhigend physikalisch heute.
Ja.
Es hat nichts mit der Relativitätstheorie zu tun.
Nichts
mit der Relativitätstheorie. Nein, wir bewegen uns nicht in
okay, da brauche ich noch einen Hinweis.
Geschwindigkeit. Du hast in deiner allerersten Frage nach dem Blasendruck gefragt. Das war es nicht, aber mit Druck hat es zu tun.
Mit Druck hatte es zu tun?
Druck in der Blase. Oder
im Auto war Druck irgendwie?
Schon an ihm.
An ihm war Druck. Wie kann denn an mir Druck sein?
Im weiteren Sinne.
Da war noch ein Tipp.
Na komm, heute bist du aber faul. konzentrier dich auf die Frage, welches...
Ich würde ja echt interessieren, ob die Zuschauer das jetzt schon gelöst haben. Oder Zuhörer.
Ich glaube, wir werden bestimmt einige Leute haben, die zumindest behaupten, sie hätten es jetzt gelöst. Das können wir dann...
Seid mal ehrlich, schreibt es in die Kommentare rein.
Unbedingt, interessiert uns. es geht um ein Körperteil, das maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie schnell man im Auto fährt.
Fuß.
Mhm. Und den Rest...
Krampf im Fuß.
Kein Krampf im Fuß.
Druck im Fuß? Was heißt denn Druck im kein Krampf? Oder gar kein Gespür mehr im Fuß vielleicht?
War letztlich...
Taub im Fuß?
Taubheit im Fuß war ungefähr das, worauf...
Gelähmt, ich Fuß gelähmt?
Gelähmt nicht, aber ich sag's dir, du bist ja quasi dran. Und es ist zu schön, als dass ich es jetzt hier nicht vorlesen möchte. Frank Caprio, Fernsehrichter aus den USA, erzählte der Reader's Digest... Er habe einen Mann im Gerichtssaal gehabt, der wegen zu schnellen Fahrens angeklagt war. Die Ausrede des Angeklagten, seine neuen Schuhe seien zu starr gewesen. Er habe nicht fühlen können, wie fest er aufs Gaspedal trat. Wer kennt das nicht? Man hat sich neue Schuhe gekauft, man weiß gar nicht, was da unten los ist, drückt einfach mal los.
Hab ich ständig.
Guckt nicht aufs Tacho, sieht die Bäume vorbeiflitzen in der 30er-Zone und denkt sich, mein Gott, da kann ich doch nichts für.
Nee, kannst du nichts für. Schuldunfähig.
Würde ich sagen, oder?
Ja,
das ist ein absolut. Entschuldigungsgrund.
Passt aber gut in diese Folge.
Finde ich auch.
Ja, finde ich auch gut.
Kurz und schnell und dann noch in die Folge passen.
Wunderbar. Wenn man festgestellt hat, dass jemand Schuld hat, ja, dann sollte der bestraft werden.
Ja, so weit.
Und diese Folge heißt ja Schuld und Strafe.
Jawohl, dann lass uns ein wenig über Strafe sprechen.
Ja, genau. Straftaten werden ja schon begangen, seit Kain seinen Bruder Abel getötet hat. Also das ist schon relativ lange her.
Strafe wie Schuld sind urmenschliche Konzepte, würde ich einfach mal behaupten. Wahrscheinlich auch Steinzeitmenschen, die in der Höhle waren und einer hat dem anderen was auf die Rübe gegeben. Da wollte der andere dann zumindest Rache.
Ich habe zumindest mal in der Vergangenheit ein bisschen geguckt. Da ging es dann um die Formen der Strafe, warum es Strafe gibt. Und der Kaiser Karl V., der hat von 1500 bis 1558 gelebt, also 58 Jahre alt geworden, der hat 7 unterschiedliche Arten der Todesstrafe vorgesehen. Fand ich ja auch interessant. Es galt nämlich da das Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war was dem einen anderen angetan wurde, muss durch eine vergleichbare oder gleiche Tat gerecht oder gesühnt werden, sodass die Ordnung wiederhergestellt wird. Der einzige Zweck der Strafe lag darin, Vergeltung zu üben.
Ach, wie schön. Das klingt richtig sympathisch. Lass uns...
Total. Da gab es ganz kurz, gab es auch einen Fall, ich meine irgendwo in Saudi-Arabien oder so, da hatte eine Frau ihrem Mann die Augen verätzt und dann haben die verurteilt und dann wurde die gleiche Ätze genommen und ihr wurden auch die Augen ausgeätzt. Ne?
Ja, ist... Das ist aber fraglich, wie weit man das umsetzen kann. Wenn der eine des anderen Sohn tötet, dann kann ich vielleicht das eine Sohn nicht töten, weil er gar keinen Sohn hat.
Weil er keinen hat. Und man muss ja auch fairerweise sagen, was hat der Sohn damit zu tun?
Das kommt noch erschwerend am Rand hin.
Aber tatsächlich war das früher genau die Auffassung, dass man gesagt hat, ja klar, man soll ja diesem einen Menschen wehtun und das andere sind dann vielleicht Kollateralschäden. Aber das gab es früher tatsächlich, dieser Auge um Auge, Zahn um Zahn,
ja, und denke. Ich habe das Gefühl, in vielen, die gerade bei uns auch schon anklangen, als die lauten Stimmen, da ist das heute noch in den Köpfen, was wenn der da was Böses gemacht hat, dann soll er das genauso erleben. Und genau das ist ja wieder dieser kondensierte Grundgedanke von Retribution, was wir gerade schon gehört haben bei Professor Oliver Hallig. Er hat dazu auch noch ein wenig was erzählt. Das fand ich ganz interessant. Er geht darauf ein, dass negative Emotionen, die unter diese Retributionsbegriffe gefasst werden, wie Rache und dieses Gleiche mit Gleichem, was du angesprochen hattest, dass das jetzt erstmal nach so alten Relikten, Rechtsrelikten klingt, die heute nichts mehr mit der Realität zu tun haben, die aber doch irgendwo noch ihre Berechtigung haben. Und wie er das jetzt begründet, das hören wir uns doch mal kurz an.
Ja.
Es gibt durchaus eine Richtung, die sagt, Strafe sollte Ausdruck bestimmter Gefühle sein. Man spricht von retributiven Gefühlen, also Gefühle wie Rache, Hass, negative Gefühle. Man sollte solche Vergeltungsbedürfnisse durchaus ernst nehmen. Das heißt, es wäre ein Zeichen intellektuellen Snobismus, das zu schnell abzutun als so atavistisches Relikt von Rachebedürfnissen. Es sind Interessen, die Menschen haben und die als solche erstmal als legitim anerkannt werden müssen. Sie sind Ausdruck von Selbstachtung. Wenn ihnen jemand etwas Schlimmes zufügt und sie wehren sich überhaupt nicht und lassen es geschehen, kann man ihnen vielleicht Mangel an Selbstachtung und Stolz vorwerfen. Sie sind Ausdruck der Solidarisierung mit einer moralischen Ordnung. Und sie haben auch eine wichtige Steuerungsfunktion als informelle Sanktionen. Insofern gibt es durchaus Ansätze zu sagen, diese retributiven Emotionen haben eine wichtige Funktion in unserer Alltagspsychologie und sie sollten auch vom Strafrecht berücksichtigt werden, aber sie sollten, so heißt es dann häufig, kanalisiert werden. Das heißt, das Strafrecht sollte diesen Retributionen nicht ungefiltert und unkritisch Ausdruck verleihen, sondern sie einbauen in ein Strafsystem.
Ein Beispiel aus der Realität sind die USA und ihre Todesstrafe. Offiziell dient sie der Gerechtigkeit. Aber steckt nicht doch einfach der Wille nach Rache und Vergeltung dahinter?
Tatsächlich ist das, was einen so irritiert und vielleicht auch abstößt, wenn man etwa einen Film wie Dead Man Walking sieht, über die Todesstrafe in den USA, ja das, dass das äußerlich gesehen sehr regelgeleitet ist, sehr diszipliniert, gerade nichts mit dem Ausleben von Rachegefühlen zu tun zu haben scheint. Jeder hat seine Funktion, weiß, was er tun muss. Dass man aber doch das ungute Gefühl hat, unter der Oberfläche pulsiert das Bedürfnis der Gesellschaft zurückzuschlagen.
Das Bedürfnis der Gesellschaft zurückzuschlagen.
Ja, damit sind wir auch schon mittendrin in den verschiedenen Straftheorien, die in der Vergangenheit aufgestellt worden sind. Und wenn es um diese absolute Straftheorie geht, da geht es darum, dass man denn die Schuld ausgleichen möchte und die Gerechtigkeit wiederherstellen möchte.
Das klingt ähnlich pathetisch.
Total.
Und hochtrabend, aber letztlich geht es um solche Fragen. Ne? Ich finde es einen ganz interessanten Ansatz, Rache nicht als nicht abzutun, denn dann wären wir intellektuell snobistisch.
Ja, fand ich auch gut, den Spruch.
Das muss ich mir auch unbedingt merken. sondern das erstmal zuzulassen. Lassen, als zunächst zumindest in Maßen legitimes Bedürfnis.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was im Rahmen der Straftheorien als die Vergeltungstheorie diskutiert wird. Da geht es darum, dass man den Ausgleich von Schuld und Sühne verlangt und man möchte das vom Täter geschaffene Unrecht durch die Strafe wieder gut machen, um wieder Gerechtigkeit herzustellen.
Tja, also im Grundgedanken geht man davon aus, wenn man noch mehr Schlechtes anstellt, macht das irgendwas wieder gut.
Vielleicht ja.
Seltsame Ausgangssituation.
Ein bisschen seltsam finde ich das auch. Kant war ein Verfechter der ganzen dieser Vergeltungstheorie. Dann gibt es noch die Sühnetheorie, die verlangt vom Täter, sich durch Buße wieder mit der Rechtsordnung zu versöhnen. Finde ich schon fast wieder ein bisschen netter. Wobei, ob er ja selber Buße tut, weiß ich nicht. Es wird immer eher ein bisschen aufgedrückt, ne?
Ja,
Es gibt dazu noch, das ist etwas, jetzt kommen wir so ein bisschen in den moderneren Bereich, was also heute auch dann eher on vogue ist, muss man sagen. Relative Straftheorien, die sagen jetzt nicht nur, es geht hier um Vergeltung und Sühne, sondern es geht auch um Generalprävention, also Schutz der Allgemeinheit und die Spezialprävention, Wirkung der Strafe auf den jeweiligen Täter.
Okay, also so ein bisschen der Erziehungsgedanke, wenn ich dich jetzt wegsperre, hat es präventive Wirkung auf dich auch, damit du in Zukunft das nicht mehr machst, weil jetzt hast du ja gesehen, was dabei rauskommt.
Absolut. Plus, wenn es um die sogenannte positive Generalprävention geht, geht es darum, dass man das Vertrauen der Gesellschaft in die Rechtsordnung und die Strafe auch wieder herstellen möchte. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man hört, der hat Mist gebaut, ist aber dafür ins Gefängnis gekommen. Ah, siehst du mal, das funktioniert hier bei uns. Doof, dass das zwar so weit gekommen ist, dass er da im Supermarkt ein paar TV-Flatscreens geklaut hat, aber er muss ja dafür ins Gefängnis. Unsere Rechtsordnung ist noch in Ordnung.
Ja, dann ist ja alles wieder gut und wir leben weiterhin in einem sicheren Land.
Ja.
So ein bisschen der Gedanke dahinter. Ja, da, genau, da sind wir wieder bei diesen Gedanken, man muss es der breiten Bevölkerung auch irgendwo recht machen. Wenn die ihre Rache möchte, muss man das in gewissen Hinsichten, muss man dem nachgeben. Und auch wenn die ihre Rechtssicherheit will und wissen will, wenn man Unrecht tut, muss man dafür ins Gefängnis, muss man dem auch nachgehen.
Also schön ist dazu ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon aus dem Jahre 1977. Die haben eine sogenannte, wie könnte es anders sein, Vereinigungstheorie entwickelt, die wiederum alle bestehenden Theorien vereint.
Als hätten sie die Sache gelöst.
Genau, und da heißt es, sowohl die Vergeltung als auch Aspekte der Prävention und der Resozialisierung sollen berücksichtigt werden.
Du hast gerade ein Zauberwort gesagt, nämlich Resozialisierung. Hm? Das ist ein Thema, das uns in der nächsten Folge, wenn es explizit um Gefängnisse geht, denke ich, nochmal über den Weg laufen wird. Aber da du es schon gesagt hast, können wir uns als Teaser vielleicht anhören, was Menschen, die sich damit auskennen, zu Resozialisierung sagen. Ich habe im Folgenden mit einem Juristen und Sozialwissenschaftler gesprochen, mit Professor Dr. Bernd Mellicke, ein für dieses Thema sehr bekannter Mensch, den ich auch wiederentdeckt habe in allen Artikeln, die ich dazu gelesen habe. Ich bin froh, dass wir mit ihm reden konnten und der sagt uns, was genau Resozialisierung überhaupt ist. Mhm.
Und dann beginnt ab 14, kann man sagen, dieses Programm von Erziehung und von Resozialisierung, wo es dann zu weichen Maßnahmen, ambulanter Betreuung kommt oder eben auch zum Jugendarrest, zur Freiheitsstrafe für erwachsene Männer bis hin zur Sicherungsverwahrung. Das alles hat die Überschrift auch nach unserem Grundgesetz Resozialisierung.
Wie erfolgreich ist das?
Man muss leider sagen, dass die Rückfallquoten im Jugendarrest und im Jugendstrafvollzug am größten sind. Da haben wir bis zu 70% Rückfallquoten. Diese Menschen müssen eben lernen, mit ihren Narben, mit ihren Wunden zu leben, ohne das umzudrehen in Kriminalität, in Straftaten.
Ältere geraten auch in Notlagen, werden aber weniger häufig wieder kriminell. Mit Mitte 30 ist der typische Punkt der Einsicht erreicht, sagt Maren Michels vom Hamburger Fürsorgeverein. Sie unterstützt Ex-Inhaftierte und weiß, worauf es bei gelungener Resozialisierung ankommt.
Eine Tagesstruktur, eine Existenzsicherung, eine Wohnung, ganz wichtig. Hm. Und eine halbwegs eine Einhegung von Sucht und sonstigen Erkrankungen. Schulden, habe ich ganz vergessen.
Na, ja.
Also eigentlich so alles das, wie man sich selber ein Leben wünscht, mit einer Unterkunft, mit einem vernünftigen Job, mit einer Familie, das ist das Entscheidende für die entlassenen Männer und Frauen natürlich auch. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die waren einfach dann wirklich 15, 20 Jahre im Knast. Da hat natürlich die Haftzeit ganz viel von dem zerstört, was vorher da war. Wir haben aber natürlich auch viele, die auch immer mal wieder drin sind, kurze Zeiten, längere Zeiten und wo einfach so die allgemeinen Lebensbedingungen auch so katastrophal sind, dass dann eine Inhaftierung immer wieder passiert.
Mhm. Ein paar Worte zur Resozialisierung aus der Praxis auch gesprochen. Besonders dramatisch fand ich das gerade bei den Jugendlichen, ja, und den jungen Menschen, also diese Rückfallquote so dermaßen hoch ist. Da muss man sich dann wirklich auch fragen, ist dann überall dort, wo weggesperrt wird, das Gefängnis eigentlich das richtige Instrument?
Nee, offenbar nicht. Das kann man ganz klar so sagen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich zum Beispiel sage, Senken des Eintrittsalters für die Strafbarkeit, no way, das bringt nichts. Steckt die alle in den Knast, die kommen irgendwann wieder raus und sind schlimmer als vorher.
Und das ist ja auch ein guter Punkt. Annähernd 100% der Leute, die man wegsperrt, kommen ja irgendwann wieder raus. Selbst lebenslang heißt ja nicht lebenslang, mhm, sondern irgendwann ist das auch, ja, vorbei. Und die Leute sind dann wieder in der Gesellschaft. Darum ist auch meine Sicht der Dinge, die gelungene Resozialisierung sollte im Vordergrund stehen und nicht dieses Wegsperren um des Wegsperrens willen.
Aber da sieht es ja im Moment noch ein bisschen schlecht mit aus. Wahrscheinlich ist die Resozialisierung auch das Teure an der ganzen Geschichte. Ja? Wegsperren ist immer einfach, aber mit den Leuten irgendwas Kreatives im Knast zu machen, damit sie nachher wieder schön in die Gesellschaft sich ein gliedern können, ist natürlich hart.
Obwohl Knast auch wirklich teuer ist. Da greifen wir schon ein bisschen vor für unsere nächste Folge, aber das kostet auch Unmengen, Menschen wegzusperren. Ja. Da gibt es tatsächlich preiswertere Alternativen. Aber das und dazu mehr in der kommenden Folge, würde ich sagen. Wir haben noch ein, zwei Punkte zum Thema Schuld und Strafe, die wir behandeln wollten. Und zwar, ich glaube, als Ausgang wollten wir uns noch ein paar unterschiedliche Strafen angucken, die es da gibt. Was hast du vorbereitet?
Also klar, wir haben natürlich die schwerwiegendste Strafe, lebenslange Freiheitsstrafe. Wobei es auch da vom Bundesverfassungsgericht eben eine Einschränkung gibt, dass man sagt, die Menschen müssen, weil das so effekt, dieser Entzug der Freiheit auf ein Leben lang so krass gegen die Grundrechte, die Grundrechte aus Artikel 2 entzieht, dass du eigentlich dich frei bewegen kannst, müssen die Chance haben, wenn sie sich gebessert haben, wieder am Leben teilzunehmen. Das heißt, nach 15 Jahren kannst du in der Regel erstmalig einen Antrag stellen, da wird überprüft, ob du noch gefährlich bist oder nicht gefährlich bist, dann kannst du wieder rauskommen.
Ist das dieses gute Führung, das man immer hört?
Ja, unter anderem auch gute Führung, genau. Es wird also geschaut, inwiefern auch die Chance besteht, also nicht nur die gute Führung zählt, sondern es muss auch geschaut werden, ob du psychisch so gefestigt wirst, dass das, was da passiert ist, nicht nochmal passiert und du keine Gefahr mehr für die Bevölkerung darstellst. Manchmal ist es so, da kriegen die Leute direkt, wenn sie verknackt werden, Sicherungsverwahrung. Da sagt man, die sind so gefährlich. Und dann haben die erst nach 25 Jahren das erste Mal das Recht, das überprüfen zu lassen. Mhm. Das ist auch ziemlich heftig.
Und wenn sich dann nach 15 oder gar nach 25 Jahren zeigt, dass es immer noch nicht möglich, die zurückzulassen, dann bleiben sie drin.
Oder genau, der Älteste, der im Knast sitzt, ist, glaube ich, schon 60 Jahre oder sowas im Knast. Da wird immer wieder geguckt, ist der jetzt mittlerweile... Ist der so fit, dass er jetzt in der Freiheit leben kann? Und dann sagen die, nee, ist er nicht. Also der ist immer noch eine Gefahr.
Eine Gefahr für andere oder eine Gefahr für sich, weil er gar nicht mehr weiß?
Sowohl als auch. Das kann sozusagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei einer Gefahr für sich dann noch das Gefängnis bleiben würde. Dann würde er wahrscheinlich eher in eine Psychiatrie kommen.
Aber wenn ich mir vorstelle, 60 Jahre im Gefängnis, dann ist der nun auch schon recht betagt. Also kommt genau. Immer mal der Punkt, wo man sagt, der ist einfach nicht mehr in der Lage, jemandem was anzutun.
Gute Frage. Vielleicht kommt er nochmal raus.
Ja, mal gucken.
Ansonsten gibt es verschiedene Arten. Es muss nicht immer Knast sein. Es gibt auch Maßregeln der Besserung und Sicherung. Da geht es dann darum, dass du Leute, das habe ich jetzt ja gerade auch schon erwähnt, in ein psychiatrisches Krankenhaus reinbringen kannst. Oder eine Entziehungsanstalt. Wenn es zum Beispiel Alkoholiker sind, kann es sinnvoller sein, die erstmal vom Alkohol wegzubringen. Es gibt nicht freiheitsentziehende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Führungsaufsicht. Da bleibst du frei, musst dich aber bei dem Bewährungshelfer immer wieder melden. Bewährung ist ja auch so ein Thema für sich, können wir vielleicht auch nochmal was dazu machen. Manche Leute kriegen Fußfesseln, verschärfte Meldepflichten. Und Drogentherapie kann dir auferlegt werden.
Also es gibt nicht immer nur diese klassische Freiheitsstrafe, Freiheitsentzug, man kann auch andere Instrumente anwenden.
Absolut. Zum Beispiel ein sehr effektives Instrument ist der Entzug der Fahrerlaubnis.
Wir haben es ja gerade sogar vom Philosophieprofessor gehört. Für manche wiegt das vielleicht sogar schwerer als ein Kurzaufenthalt im Gefängnis.
Absolut. Es kann sogar, das ist zwar auch grundrechtlich geschützt, dass du dir deinen Beruf frei wählen kannst, aber es kann sogar so weit kommen, dass du ein Berufsverbot bekommst.
Was müsstest du tun, um den Beruf des Anwalts nicht mehr ausüben zu dürfen?
Ja, wahrscheinlich wäre es eher so, dass ich die ganze Zeit meine Mandanten so reinreiten würde, dass sie immer nur ins Gefängnis kämen und ausplaudern, immer das Anwaltsgeheimnis verletzen würde. Die haben mir dann anvertraut, ja, ich habe doch den Mord begangen und ich würde das immer nur rausposaunen und würde damit möglicherweise irgendwelche Straftaten begehen oder Ärzte, die illegalerweise einen Schwangerschaftsabbruch machen, die können dann ein Berufsverbot bekommen, was ansonsten sehr selten ist. Also ein Berufsverbot ist eher die Ausnahme und geht auch nur, wenn du einschlägige Taten, die im Zusammenhang mit deinem Beruf stehen, auch begangen hast. Ja, und dann kannst du auch noch Glück haben und das ganze Verfahren wird eingestellt.
Oh, wann hat man dieses Glück? Was muss passieren?
Also, entweder die Staatsanwaltschaft stellt es ein, weil das, was du gemacht hast, Päckchen Kaugummis im Supermarkt geklaut, geringfügig ist. Dann ist zwar der Diebstahl erstmal verwirklicht worden, meinetwegen hat der Supermarkt das auch angezeigt, aber der Staatsanwalt in Großstädten kann das auf jeden Fall schon mal vorkommen, sagt, ich habe ja so viel zu tun und ehrlicherweise, das Volk schreit jetzt auch nicht gerade danach, dass da ein riesen Verwaltungsaufwand betrieben wird und dass der in den Knast kommt.
Von allem, was man so hört, kostet ja ein Gerichtsverfahren an sich schon das Tausend- und Millionenfache, würde ich fast behaupten, als jetzt die Tüte Kaugummi, um die es da geht. Also genau. Wahrscheinlich muss man da auch immer abwägen, ist jetzt ist der Schaden, der entstanden ist, rechtfertigt das überhaupt, dass wir jetzt gerade so ein teures
absolut.
Prozedere ab.
Geht auch übrigens nur bei Vergehen. Vergehen sind Straftaten, für die das Gesetz eine geringere Freiheitsstrafe als ein Jahr oder Geldstrafe vorsieht. Bei Verbrechen, wo eine Mindeststrafe von einem Jahr steht, geht das sowieso nicht. Da kann der Staatsanwalt nicht sagen, das wird so eingestellt. Keine Lust, besteht kein Interesse. Da sagt man, bei einem Verbrechen, wo die Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr ist, besteht immer ein Interesse.
Ist auch ganz beruhigend, dass das nicht einfach mal so unter den Tisch fällt.
Ja. Und manchmal kann es sein, dass trotzdem öffentliches Interesse besteht, meinetwegen, wenn irgendein Prominenter was geklaut hat, Bundeskanzlerin klaut, was könnte es durchaus sein, dass daran dann irgendwie ein öffentliches Interesse ist, weil da Leute mit Vorbildfunktion sind, dass man sagt, okay, die können wir jetzt nicht so locker mal eben durchkommen lassen. Das Interessante ist, die Staatsanwaltschaft stellt dann ein, ohne dass der Beschuldigte zustimmt. Das ist für ihn erstmal schlecht, weil manchmal will der sozusagen so einen lupenreinen Freispruch haben. Hier ist aber so, da war was dran, du hast was gemacht, aber wir stellen es mal ein. Das heißt, Gericht hat nicht festgestellt, du bist unschuldig. Deswegen finden manche diese Einstellung nach 153 Strafprozessordnung als blöde, weil sie sagen, naja, irgendwie bleibt ja schon noch ein Makel kleben. Es hat jemand gesagt, ich habe was gemacht, ich kann mich nicht mal dagegen verteidigen, aber das ist eingestellt worden.
Ja, das verstehe ich. Als würde man einen Vorwurf erheben und dann sagen, ach, aber egal, kommen wir
da. Ist nicht so schlimm.
Würde ich sagen,
und das sagst du? Ja, aber ich habe den Vorwurf gar nicht begangen. Ja,
ja. Also würde ich zu dir sagen, ja, weißt du noch, als du mir damals mein Auto zerkratzt hast, aber lass uns nicht weiter drüber reden.
Genau.
Jetzt geht's weiter mit.
So ja, ungefähr ist
dann
das.
Dann steht das im Raum, obwohl du es vielleicht gar nicht gemacht hast.
Nein, dann gibt's noch die Einstellung nach 153a Strafprozess und da geht's dann darum, dass du Knete zahlen musst, damit was eingestellt wird. Oder an
Moment, ich kann jetzt, wenn ich genug Geld habe, kann ich mich freikaufen, oder was?
Manche böse Zungen behaupten, dass Bernie Ecclestone sich mit, was hat er gezahlt, 100 Millionen oder sowas an die Staatskasse sich damit freigekauft hat, kannst du natürlich nicht ohne weiteres, aber wenn du gute Verteidiger hast, dann kriegen die hin, dass man sagt, hier, pass mal auf, die so schwer ist die Schuld ja gar nicht. Er tut Buße, indem er jetzt 100 Millionen von seinen Milliarden abgibt, ja. Und das Gericht und die Staatsanwaltschaft müssen einwilligen. Also da müssen schon noch ein paar Leute im Gericht, Staatsanwaltschaft und Beschuldigte müssen einwilligen, müssen also alle einverstanden sein. Und dann müssen Auflagen kommen, Auflagen
drauf. Aber die Geschädigten müssen nicht einwilligen?
Die müssen nicht einwilligen, nee.
Nee, haben nichts. Gut, würden ja wahrscheinlich zum Großteil auch nicht, weil die kriegen das Geld dann ja auch nicht. Das geht dann an den Staat.
Meistens an den Staat, manchmal wird gespendet an gemeinnützige Organisationen.
Hm. Ja. Interessant. Also, Empfehlung, wenn wir uns dem Ende nähern, werdet reich. Und dann
ja, das, einfach. Nein. So leicht geht es mir auch nicht. Also damit will ich hier gar nicht enden. Es ist tatsächlich so, wir haben es ja vorhin, ich habe es mal zwischendurch gesagt, die Hälfte der Strafverfahren wird eingestellt, auf welche Weise auch immer. Ich gucke mal ganz schnell, ob ich sehe, hier habe ich das auch. Also werdet reich, ich habe für alles hier Prozentzahlen. Einstellung mangels Tatverdacht, 30% der Verfahren, also 28,4% werden eingestellt. Man hatte zwar erst einen Anfangsverdacht, aber dann hat es nicht bewerkstelligt, dann wird eingestellt. Diese Einstellung ohne Auflagen, die ich gerade mal erwähnt habe, jede vierte Ermittlung wird so eingestellt, ohne Auflagen, beziehungsweise von den Eingestellten ist jede vierte wird so eingestellt, dass man sagt, alle. Jedes vierte Verfahren wird eingestellt ohne Auflagen.
Ohne Auflagen heißt?
Ohne Geldzahlung, okay. Ja, weil geringe Schuld zum Beispiel. Hm. Ne? Entweder kein Tatverdacht, dann stellt sich das gar nicht raus, was man am Anfang dachte. Das sind 28%. Hm. Dann hatte dich irgendjemand angezeigt, weil er dich nicht mochte. Und dann hat sich herausgestellt, der Oskar hat gar nichts gemacht.
So,
das ist 28% der Verfahren. 24% der Verfahren werden eingestellt nach 153 Strafprozessordnung, also Einstellung ohne Auflagen. Da sagt man, okay, komm.
Geschenkt,
aber jedes vierte Verfahren, immerhin, da war was dran, irgendwas war dran, okay, ist trotzdem eingestellt. Und jetzt kommen wir zu deiner Knete-Frage, Einstellung mit Auflagen 3,4%.
Okay.
So viele sind jetzt auch nicht.
Ja, dann halte ich mich auch zurück mit meinem Protest.
Jetzt. Sehr gut. Gut, dass ich die Zahlen parat hatte.
Ja, du sonst wäre ich hier, aber stürmend hätte ich den Raum verlassen hier. Wo wir bei Verfahrenseinstellungen waren, ich denke, was wir noch einstellen werden, ist die Podcast-Folge, die gerade läuft, denn wir sind soweit. Am Ende, ich denke, wir haben Schuld und Strafe abgehandelt. Das wird jetzt, ab heute muss niemand mehr was darüber nachlesen. Wir haben es eigentlich
ganz gut in einer Stunde hinbekommen.
Nicht wahr?
Ja, finde ich auch. Also, vielleicht können wir schon eine Sneak Preview auf die nächste Folge geben. Steht die schon fest? Haben wir das schon?
Sie steht fest. Ich glaube, wir haben es auch hin und wieder angeteased, denn es macht nur Sinn, sie hieran anzuschließen, die Folge Gefängnisse, genau, die großen, die drei großen Gs. Ich muss jetzt immer gucken. Gerichte und Gesetze hatten wir schon jetzt. Ja. Gefängnisse, wir haben es schon teilweise angesprochen. Wann kommt man ins Gefängnis? Wie sieht's im Gefängnis aus? Wie ist das? Wie geht's nach dem Gefängnis weiter? Was macht das mit Menschen? Wir werden Stimmen wieder hören, die wir heute schon einmal gehört haben. Das und vieles mehr erwartet euch im nächsten Monat. Schaltet gerne wieder ein und bis dahin verabschieden wir uns, bedanken uns, dass ihr dabei wart. Macht es gut und tschüss.
Tschüss.